Ja, manchmal geht es ja darum, dass wir versuchen, anderen Menschen das Evangelium zugänglich zu machen, weil wir überzeugt sind, dass es das Beste ist, das es überhaupt gibt. Nun, die Frage ist, was sagen wir dann eigentlich? Was erzählen wir den Menschen, wenn wir ihnen Jesus Christus näher bringen wollen? Weiß jemand von euch, was Evangelium eigentlich übersetzt heißt? Frohe, gute Botschaft. Für euch gut und dann Gelion, Verkündigung, gute Verkündigung. Jetzt, wenn ihr mit Menschen über das Evangelium sprecht, sind eure Worte gute Verkündigung? Wer keinen Flyer hat und gern den Text mitlesen möchte oder ein paar weiterführende Gedanken, der kann gern das auch abfotografieren, dann hat er ihn digital. Macht euch mal kurz Gedanken. In der letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen, als ihr mit jemandem über Jesus Christus gesprochen habt, über das Evangelium gesprochen habt, über was habt ihr genau gesprochen? Ich hoffe, ich bringe euch nicht zu sehr in Verlegenheit. Dass es schwierig ist. Es war eine rhetorische Frage, aber danke vielmals, Hans, weil ich euch nicht bloßstellen wollte. Ich habe mal einen alten Pastor gekannt. Der hat mir, so als jungen Pastor damals, jungen Prediger gesagt, so diese Geheimtipps oder unter Pastoren, wenn du möchtest, dass in der Gemeinde wieder mal richtig eine fette, gute Kollekte zusammenkommt, dann musst du über das Gesetz predigen. Denn wenn du über Gnade predigst, über das Geschenk Gottes, dann denken die Leute, alles ist umsonst, gehen fröhlich heim und behalten ihr Geld für sich. Wenn man aber darüber predigt und sagt, wie schwierig, dass es ist, ins Reich Gottes zu kommen und wie hart der Weg ist und alles, dann denken die Leute, ich muss was machen. Und das Naheliegendste ist bei uns, man greift hinten hinein. Aber das ist nicht das Evangelium. Oder ihr habt es ja schon gehört am Anfang, als ich eingestiegen bin, das ist das Gesetz. Kann man auch mal machen, ist auch wichtig. Aber wenn wir über das Evangelium sprechen, dann müssen wir am besten, oder gehen wir am besten mal zu den Leuten hin, die das am Anfang verkündigt haben. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4. Wenn wir heute verhört werden, sagt der Apostel Petrus, nachdem er ein Wunder getan hat im Namen Jesu Christi, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen Namen ist das Heil, auch ist kein anderer Namen unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Evangelium. Die Wirkung war nicht so berauschend, zugegebenermaßen, aber das ist ganz kurz und einfach Evangelium. Wir verkündigen Jesus, den Gekreuzigten. Wir verkündigen Jesus Christus von Nazareth. Ich habe hier einen Plan von Israel drauf, damit wir verstehen und ein bisschen auch begreifen. Es geht darum, dass wir über einen Menschen sprechen, der tatsächlich auf dieser Erde gelebt hat. Wenn wir über Jesus von Nazareth sprechen, dann sprechen wir über den Menschen, der in Bethlehem geboren ist und in Nazareth aufgewachsen ist. Und wir können seine Lebensspur in Israel, in dieser Zeit, in der er gelebt hat, mehr oder weniger nachverfolgen. Es ist nicht irgendein skurriler Wundertäter, es ist nicht irgendein Geistwesen, über das wir sprechen, sondern wir sprechen über einen Menschen. Über einen Menschen, der in dieser Zeit, wenn er durch die heißen Tageszeiten, der in Israel gelaufen, gegangen, gewandert ist, der geschwitzt hat. Und da es damals noch keine Deodorants gab, hat er vielleicht auch ein bisschen gerochen. Wir sprechen über einen Menschen, der Durst hatte und auch um Wasser bitten konnte. Wir sprechen über einen Menschen, der gegessen hat. Brot, Fisch, der an den Tischen der Zöllner und Sünder anzutreffen war. Wir reden über einen Menschen, der zu 100% gewusst hat, was unsere menschlichen Leiden und Schwachheiten sind, weil er sie selber durchlebt hat. Wir sprechen über einen Menschen, der auf Augenhöhe zu uns kommt. Und gleichzeitig sprechen wir über Jesus Christus. Und ich denke, ich erzähle euch kein Geheimnis, wenn ich euch jetzt heute Morgen sage, das ist nicht zu vergleichen mit André Kirchhofer. Nicht, dass ich mich mit Jesus überhaupt vergleichen wollte, sondern nur der Name. André ist mein Vorname, Kirchhofer mein Nachname. Jesus ist nicht der Vorname und Christus der Nachname, sondern Jesus ist der Name und er wird bezeichnet als der, der von Nazareth kommt, um zu wissen, über welchen Jesus man überhaupt spricht. Und dann bekommt er diesen Ehrentitel, er ist der Christus. Wir sprechen also über diesen Menschen, der zugleich der Christus ist, der Gesalbte Gottes. Ja, sogar Gottes Sohn. So hat er sich uns offenbart. Und das zusammenzukriegen ist für uns gar nicht immer so einfach. Aber ich denke, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen wollen, müssen wir ihnen auch das erzählen, dass Christus uns kennt, dass Jesus Christus uns versteht. Ich hoffe schwer, dass ihr von eurem Herrn euch verstanden wisst. Es ist etwas vom Köstlichsten, dass Jesus nicht der ferne Gott ist, sondern der, der weiß, wie es in mir drin aussieht. Nicht, weil er mich durchschaut, das auch natürlich, aber vielmehr, weil er meine Empfindungen verstehen kann. Weil er mein verdrehtes Menschsein verstehen kann. Weil er weiß, was es bedeutet, den Weg Gottes gehen zu wollen und doch immer wieder weggerissen zu werden. In eigene Lauheiten, in sonstige Versuchungen. Er weiß das. Er weiß, wie angefochten und wie kampfbetont unser Leben ist, wenn es darum geht, geradewegs den Weg Gottes zu gehen. Und er ist ihn gegangen bis zum Ende und dann heißt es, den habt ihr gekreuzigt. Das ist der Mensch, den Sohn Gottes, der Christus, den ihr weghaben wolltet. Und wenn wir mit Menschen manchmal über den Glauben sprechen, dann versuchen wir ihnen oft krampfhaft irgendwie deutlich zu machen, du bist im Fall auch ein Sünder. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber wenn ich jetzt dein Leben mit der großen Lupe und dem Mikroskop anschaue, dann finde ich garantiert irgendetwas, was in deinem Leben nicht stimmt. Und dann versuchen wir den Menschen irgendwie deutlich zu machen, dass sie Sünder sind. Und ich kann euch sagen, das ist ein mehr oder weniger hoffnungsloses Unterfangen. Wer zeigt den Menschen, dass sie Sünder sind? Wisst ihr das? Der Heilige Geist. Können wir etwas tun, was Geistesarbeit ist? Ich glaube nicht. Und wenn wir es versuchen, dann kommen wir immer in dieses Komische, dass wir so wie Polizisten sind, die irgendwie eine Liste abhaken. Ja, bist du da okay? Bist du da okay? Bist du da okay? Ist das richtig bei dir? Und am Schluss merken wir, die Menschen, mit denen wir sprechen, die leben ja sogar noch besser als wir. Und dann denken wir, ui, wie sollen wir solchen Menschen das Evangelium verkünden? Die sind ja besser. Das Problem der Sünde ist nicht das, was man manchmal so sieht gegen außen. Man kann es vergleichen wie mit dem Christenleben, oder? Der Heilige Geist kommt in unser Leben und er wirkt die Frucht des Geistes. Du siehst den Geist nicht, aber du siehst die Früchte. Die Sünde ist im Leben eines Menschen und du siehst die Auswirkungen, die es hat. Du siehst, wie sein Leben zerstört wird. Du siehst, wie er andere Leben zerstört, wie er rundherum Zerstörung anrichtet. Das sieht man. Aber wenn man über diese Zerstörung spricht, dann hilft das in der Regel wenig. Was hier der Apostel Petrus macht, er sagt ihnen, Gott hat es gut mit euch gemeint, aber ihr wolltet ihn weghaben. Und wenn wir über Sünde sprechen, dann geht es darum, dass die Menschen Gott nicht wollen. Das ist Sünde. Und man könnte es noch ein bisschen präzisieren. Wenn wir über Sünde sprechen, dann sprechen wir darüber, dass uns der Weg Gottes manchmal zum Hals heraushängt. Und wir denken, Gott, du machst es falsch. Wenn ich in dieser Position Gottes wäre, würde ich die Welt besser regieren. Das ist das, was in der Bibel Sünde genannt wird. Dieses Überheben, dieser Hochmut, der sich darin wirklich richtig gehend konzentriert hat, dass die Menschen damals gesagt haben, wir wollen den weghaben. Wir wollen eigentlich Gott weghaben. Wir möchten schon irgendwie ein bisschen fromm sein und in dieser Sphäre leben, aber eigentlich wollen wir diesen, der uns genau sagt, was Gott will, wir wollen das nicht. Wir wollen immer noch selbst entscheiden und selbst sagen, was richtig und falsch ist. Und in diese Situation hinein handelt Gott. Wir verkündigen Jesus den Auferweckten. Habt ihr das schon mal gemacht, Jesus den Auferweckten verkündigt? Mal ganz ehrlich, wie würden wir das sagen? Wie sprechen wir über Ostern? Was ist an Ostern geschehen? Jesus ist auferstanden. Ist ja die Osterbotschaft. Können wir dann wieder miteinander feiern? Der Ostergruß, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was ist der Unterschied zwischen Auferstehen und Auferweckt? Es ist spannend, ich habe diese Predigt in den Samstagen gehalten, es hat mir ebenso jemand Deutschstämmiges die Antwort gegeben. Nein, ist super, da spürt man, oder? Die Leute, die Sprache von Natur her kennen, die wissen den Unterschied. Auferstehen heißt, Jesus macht selbst etwas. Auferweckt werden bedeutet, er macht nichts und es geschieht. Es ist eine passive Form, ganz einfach. Wenn hier im Text der Apostel Petrus sagt, den Gott auferweckt hat, dann macht er damit deutlich, Gott hat Jesus beglaubigt. Er hat quasi seinen Stempel auf dieses Dokument draufgemacht, er ist tatsächlich der Christus. Er ist tatsächlich der zertifiziert ist. Zum Glück brauchen wir diese Dinge im Moment nicht. Der zertifiziert ist und dem man vertrauen kann. Oder anders gesagt, Gott stellt sich zu 100% hinter seinen Sohn. Jetzt, warum ist das möglich? Es ist darum ganz einfach möglich, weil Christus in seinem ganzen Erdendasein, weil Jesus in seinem ganzen Erdendasein keine Sünde begangen hat. Habt ihr das vielleicht auch schon gehört? Diesen starken Vers im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Kennt ihr, oder? Die einen oder die anderen. Jetzt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wenn man keine Sünde macht, kriegt man auch keinen Lohn. Also wenn man quasi die Sünde nicht einlöst, gibt es auch keinen Tod. Christus konnte nicht tot bleiben, weil er gerecht und heilig und vollkommen und ohne Sünde gelebt hat. Das ist das Einfache. Und darum ist er der Einzigartige in dieser Welt, der den Tod überwunden hat. Nicht, weil er ihn irgendwie niedergerungen oder niedergekämpft hat, sondern weil der Tod schlicht und einfach kein Anrecht an seinem Leben hatte. Gott hat ihn auferweckt und hat ihn herrlich hingestellt. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, oder? Diese Menschen damals, die hatten den Eindruck, wir haben alles richtig gemacht. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, wenn ihr mit Menschen heute über den Glauben spricht. Wir haben alles richtig gemacht. Und in diese Situation hinein sagt ihnen Petrus, nein, ihr habt etwas völlig Danebenes gemacht. Und dann heißt es dort, die Bauleute, die den Stein verworfen, muss es schnell zitieren, das ist der Stein, der von den Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Das heißt also, die Obersten damals, die Menschen, die jetzt da Petrus gegenüberstehen, muss sich die Situation ein bisschen vorstellen, wie eine Gerichtsverhandlung, oder? In diese Situation hinein, ihnen sagt ihnen Petrus, ihr wolltet zwar den Stein zum Schutt werfen, Gott hat ihn aber zum Eckstein gemacht. Jetzt Vielleicht kann man jemand die Stelle aufschlagen. Das ist eine Stelle aus dem Psalm 118, 22. Wer eine Bibel dabei hat, soll doch bitte mal aufschlagen. Psalm 118, Vers 22. Und dann die Stelle vorlesen. Psalm 118, Vers 22. Das ist ein alttestliches Zitat, das Petrus hier bringt. Habt ihr gehört den Unterschied, wenn ihr den Text hier seht? Vielleicht kann es noch jemand lesen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Seht ihr den Unterschied? Hört ihr den Unterschied? Ich bin ein bisschen ein Wortklauber manchmal, wenn es ums Wort Gottes geht. Im alttestamentlichen Text ist es eine Prophezeiung auf die Zukunft hin. Da wird es irgendwann mal Bauleute geben, die den Eckstein verwerfen. Was Petrus hier macht, ist, er aktualisiert dieses Wort ins Geschehen hinein. Das ist der Stein von euch verworfen. Ihr seid die Bauleute. Ihr seid die, die damals, Psalm 118, vorhergesagt seid. Ihr seid diese Menschen. Wenn wir mit Menschen über Jesus und über das Evangelium sprechen wollen, dann muss unser Reden auch immer einen Aktualitätsbezug haben. Wir können alles richtig sagen, die ganze Wahrheit ausblättern und am Schluss sagen, was geht es mich an? Als meine Mutter zum Glauben kam, war so eine Situation, in der ich eigentlich die Hoffnung aufgegeben hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben einen Abend lang mit ihr gesprochen. Mein Vater war im Wohnzimmer, hat Fernsehen geschaut. Katharina und ich, saßen meiner Mutter gegenüber oder so. Jemand neben ihr, jemand gegenüber. Und dann hat sie uns erzählt, wie schwierig ihr Leben gerade ist. Was gerade alles irgendwie schief läuft. Wie schwer das ihr Leben ist, wie schwierig, wie komplex und wie vieles das gerade in den Bach runtergeht. Und in diese Situation hinein habe ich ihr gesagt, liebe Mutter, spürst du nicht, wie Gott dich gerade durch all diese Schwierigkeiten hindurch ruft? Spürst du nicht, wie der lebendige Gott durch die Not hindurch sagen will, komm zu mir, bei mir findest du Frieden und Ruhe. Und der Heilige Geist hat es gewirkt, dass sie das erkannt hat und ihr Leben Jesus gegeben hat und seither mit Jesus unterwegs ist. Wir müssen das, was völlige Wahrheit ist, aktualisieren. Genau das macht der Apostel Petrus hier. Er sagt nicht, irgendwelche Bauleute haben irgendwann einmal irgendwas falsch gemacht, sondern er sagt in Fadengrad, Vordergrad ins Gesicht, oder? Er sagt ihnen direkt ins Gesicht hinein, ihr habt es total falsch gemacht. Gott ist gegen euch. Und man muss sich das immer wieder vor Augen führen, oder? Man muss die Situation sehen. Sie stehen vor Gericht, sie werden beurteilt. Und er sagt, nein, nicht wir werden beurteilt. Gott hat schon längst das Urteil über euch gesprochen. Und wenn ihr den Weg weitergeht, dann seid ihr die nichts anderes tun, als gegen Gott kämpfen euer Leben lang und ihr werdet verlieren. Punkt. Und um das deutlich zu machen, dass Jesus Christus eben tatsächlich der Eckstein ist, und jetzt kommt er auf das, was geschehen ist, auf dieses zeichenhafte Wunder, ein Lahmer, der lange lahm war, sein Leben lang wurde plötzlich gesund. Dass das wirklich klar ist, darum hat Jesus Christus oder haben im Namen Jesus Christus diesen hier zum Wiederheil gemacht. Dieses Wunder ist nicht einfach ein Wunder, das diesem Menschen gut tut. Natürlich sind Wunder immer auch sehr angenehm und sehr schön, aber das eigentliche Ziel dieses Wunders war, deutlich zu machen, dass dieser Christus tatsächlich jetzt zur Rechten Gottes sitzt und die Macht hat, Wunder zu tun, Menschenleben zu verändern. Und wenn nun unsere Verkündigung nicht diese Aktualität hat und diese Erwartung auch, dass Menschenleben verändert werden, dann kann alles richtig sein, aber es ist blutleer und tot. Und dann sagt er ihnen dieses krasse Wort, das sich fast lohnt, finde ich, auswendig zu lernen. Und in keinem anderen ist das Heil und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ganz einfach, Jesus Christus. Kein anderer Name, kein anderer Weg. Nicht irgendwelches frommes Getue. Nicht irgendwelches sich anstrengen und Mühe geben. Nicht irgendwie durchs Leben durchmischeln, so wie der Mensch, der mir mal gesagt hat, ja, wenn ich dann vor Gottes Thron komme, schaffe ich das schon, irgendeinen Deal mit ihm auszuhandeln. Nein, wird nicht gehen. Schade. Ging vielleicht ein Leben lang gut, wird aber am Schluss nicht gehen. In keinem anderen ist das Heil. Und weil das so hingeführt wurde, jetzt zu diesem Punkt hin, ist die Frage eigentlich nur, brauchen wir Hilfe oder brauchen wir keine Hilfe? Wenn wir mit Menschen sprechen, die nicht verstehen, dass sie Hilfe brauchen, dann können wir auf sie einsprechen und einschwatzen, so lange wie wir wollen. Wir können sie nicht zum Glauben treten. Ginke. Es ist schlicht nicht möglich. Wir können sie nicht hinschieben, auch wenn wir das möchten. Oder die Menschen, die uns am Herzen liegen, die möchten wir am liebsten ja hinschieben zur Gnade Gottes hin. Manchmal machen wir das geschickt und manchmal machen wir das sehr ungeschickt. Aber um das geht es nicht. Wenn Menschen nicht erkennen, in welcher Lage sie sind, dass sie in einem furchtbaren Kampf gegen Gott stehen, dann nützt es nichts, wenn wir ihnen das Evangelium von der guten Botschaft sagen. Wenn sie es aber verstehen, dann kann dieser fröhliche Tausch stattfinden, wie es Martin Luther genannt hat. Dieser fröhliche Tausch, also ich denke, er hat ein bisschen andere Begriffe genommen, aber der Überbegriff ist von ihm. Dieser fröhliche Tausch, dass dieses Gefühl, dass wir es im Leben nicht schaffen, dass wir nicht genügen, dass wir im Vergleich mit anderen nicht genügen oder auch im Vergleich, wenn wir Gottes Gesetz sehen, nicht genügen. Wenn wir das spüren und das uns eine Not ist, dann können wir unsere Hand hochheben und sagen, Hilfe, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und er schafft Heil. Ich werde das nächsten Sonntag dann mal einführen. Ich habe ein neues Lied geschrieben, das heißt Erlösig. Ich muss jetzt schnell auf Mundart wechseln, weil es sonst nicht so gut geht. Und ich habe in der Zürich-Deutsche Bibel habe ich das Wort Heil gesucht. Es war nicht da. Alle die Stellen, die Luther mit Heil übersetzt haben, wurden in der Zürich-Deutsche Bibel mit Rettung übersetzt, also Rettig. Aber ich finde Heil eben ein wunderschönes Wort. Weil Heil zeigt irgendetwas oder drückt für mich etwas von dem aus, es wird ganz. Nicht einfach nur, ich werde rausgerissen, rausgerettet, sondern mehr. Es ist nicht nur Rettung, es ist auch Pflege, Wiederherstellung und Gutmachung. Es wird gut. Das ist Heil. Unser Versagen können wir eintauschen gegen das Heil, das Gott uns bringt. Wir können diesen Kampf, den wir kämpfen, wo wir versuchen, Gott zu überzeugen, dass wir doch Recht haben und er nicht, wir können ihn einfach aufgeben und sagen, Herr, ich strecke meine Waffen vor dir. Ja, ich kapituliere vor dir. Und Gott sagt dann nicht, ja, ich bin der Triumphator und du bist eine kleine Wurst. Und er sagt dann, komm, ich habe Versöhnung geschaffen. Ich bringe es in Ordnung. Dieses Streiten, dieses Kämpfen, dieses auch vielleicht Wut, diese Wut, die du gegen mich hast, du kannst sie mir geben. Ich bringe es in Ordnung. Ich versöhne es. Ich versöhne dich mit mir selbst. Du kannst dein schlechtes Gewissen eintauschen gegen Freiheit. Wie schön ist das? Wir als Christen, wir schauen zurück in unser Leben und wir denken nicht, oh, da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht und tragen es wie einen Rucksack mit uns rum, sondern unser schlechtes Gewissen können wir weglassen. Sag mal, ist das nicht ein Angebot für die Menschen um uns herum? Wir müssen nicht zurückschauen und gut machen. Weil wir können ja nicht gut machen. Wir haben kürzlich mit jemandem gesprochen über Worte, die aus unserem Mund kommen oder die verletzen. Man kann sich entschuldigen, aber die Worte sind trotzdem gesprochen und die Wunde ist trotzdem geschlagen. Aber wir müssen nicht mehr immer wieder zurückgehen und denken, ach, das war nicht gut, das war nicht gut. Und müssen auch nicht irgendwie Angst haben, dass in unserem Alter, und das habe ich schon oft erlebt, dass bei älteren Menschen die Sünden der Vergangenheit wieder hochkamen. So wie in einem Garten, oder? Die Steine kommen immer wieder hoch. Man kann immer wieder Steine rausnehmen, wenn man einen Garten hat. Woher die auch kommen, vermutlich schmeißt sie der Nachbar immer rüber wieder. Nein, die kommen einfach wieder rauf. Ich kann es nicht wirklich erklären. Das ist einfach eine Feststellung. So kommt auch in unser Leben, wenn wir die Sachen nicht bei Gott bereinigen, langsam immer wieder auf. Wir Christen haben die Freiheit, um nicht zurückzuschauen, sondern vorwärts zu schauen, weil wir wissen, unsere Vergangenheit ist bereinigt und unsere Zukunft ist in Gottes Hand. Und wir müssen uns weder über die Vergangenheit Sorgen machen, noch über die Zukunft. Wir sind frei. Und wenn Menschen durch ihr Gewissen so gefangen gehalten werden, dann ist ihr Leben oftmals sehr eng, sehr bedrückt. Sie gehen vielleicht gewissen Situationen aus dem Weg oder anderen Menschen, weil sie ihnen gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. Und immer macht es das Leben nur eng. Wenn du das spürst, diese Enge in dir, dann möchte ich dir sagen, es gibt Freiheit für dich bei Jesus Christus. Du kannst es deponieren. Nochmals zurück zu diesem Bild hier, Hopsla. Es ist wichtig, dass wir spüren und merken, wenn Menschen wirklich Hilfe brauchen. Wir müssen nicht, wie mal ein alter Pastor, ich meine, in Norwegen oder Dänemark gesagt hat, wir müssen nicht an den toten Gliedern herumreißen. Und denken, wir müssen sie lebendig machen, denn lebendig macht der Herr. Aber wenn Menschen eine Offenheit haben, früher haben sie gesagt, wenn sie erweckt sind, wenn diese Bereitschaft da ist zum Hören, dann sollen wir das Evangelium sagen. Das braucht so einen wachen Geist. Und wenn du heute Morgen spürst, hey, da wird von etwas gesprochen, das ich dem Sinn auch ein bisschen kenne, aber nicht irgendwie ergriffen habe, dann möchte ich dir einfach sagen, dann hebe deine Hand hoch zum Herrn. Und das kannst du gut auch zu Hause am Fernseher machen. Und lass dich von Jesus Christus ergreifen und retten. Etwas, was wir oftmals vergessen, ich glaube, es ist Jonas übrigens, der hier im Wasser ist. Weil du gerade da bist, sage ich, sonst hätte ich es jetzt nicht gesagt. Ich habe extra ein Bild genommen, wo man es nicht sieht. Ich weiß, es nützt jetzt natürlich nichts. Ja, ich habe es schon gemerkt. Genau. Manchmal vergessen wir, die Leute konkret zu fragen, hey, möchtest du nicht einen Schritt tun? Da sagen wir alles und eigentlich der Mensch ist bereit und dann fragen wir, hey, möchtest du nicht jetzt einen Schritt tun? In der ersten Gemeinde war es völlig klar, wenn die Menschen kamen und sie in dieser Situation waren, wie wir jetzt sind, dann konnten sie entweder Ja oder Nein sagen. Und wenn sie Nein gesagt haben, dann war das so wie in dieser Geschichte mit dem Petrus und so, dann wurde ihnen verboten, weit über das Evangelium zu sagen. Manchmal hat man sie geschlagen, manchmal hat man sie einfach fortgeschickt, manchmal auch einfach ausgelacht. Aber wenn wir spüren, dass ein Mensch an der Grenze steht zum Reich Gottes, dann bitte ladet ihn auch ein, den Schritt zu tun. Steh auf, Rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Und wir haben hier ja die gute Gewohnheit in der Gemeinde, dass wir nach dem Gottesdienst immer eine Zeit haben, wo man auch einfach nach vorne kommen kann und für sich beten lassen kann. Und wenn du das möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Du bist herzlich willkommen, wenn du spürst, ich muss einen Schritt auf Gott zumachen. Oder ich muss zumindest die Hand ausstrecken, dass er sie ergreifen und mich rausreißen kann. Und wenn du das möchtest, dann tu's. Und wenn du möchtest, dass du getauft wirst und das festgemacht wird für immer und ewig, dann stellen wir nächsten Sonntag das Taufbecken auf, da drüben. Und dann wird es ähnlich aussehen wie da. Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Menschen, der unser Leid, unser Schmerz und unsere Traurigkeit nicht nur kennt, sondern auch getragen hat. Wir verkündigen den Auferweckten, den, der von Gott bestätigt ist als der Sohn Gottes, als der Heiland, der Erlöser der Welt. Wir verkündigen Jesus, den Retter, der heute noch rettet und heute noch Leben verändert. Amen.